Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Cornelius Kölbel von der Firma LSE. Ja, ich darf heute über den länglichen Titel Nutzung des offenen OKR-Algorithmus zur Transaktionsabsicherung mit LinOTP beim Online-Banking erzählen. Ja, nächstes Mal machen wir den Titel wieder ein bisschen kürzer. Gut. Prinzipiell, wir sind ja unter uns, wenn da irgendwelche Fragen zwischendrin auftauchen, irgendwie einfach bin ich durchaus in der Lage, auch interruptgesteuert zu arbeiten. Gut. Ja, was haben wir da? Ich habe mir gedacht, gucken wir uns doch einfach mal so ein bisschen die Vergangenheit an und überlegen uns, ja, wie war das denn früher? Also wenn ich, keine Ahnung, ein Stück Brot kaufen wollte oder mein Wagen reparieren oder was auch immer, ja, dann habe ich halt noch fleißig Tauschhandel betrieben und habe halt da irgendwo eine Ziege irgendwo hin mitgebracht. Ja. Manchmal, wenn es was größer geworden, also wenn ich mir den Wagen vielleicht neu kaufen wollte, musste ich halt eine Kuh mitbringen. Und in anderen Landstrichen waren es halt keine Kühe, da waren es halt Kamele. Dass das alles ziemlich unpraktisch ist, sieht man ja dann, wenn man zum Beispiel nicht nur einen Wagen kaufen will, sondern heiraten will, weil man dann gleich ganz viele Kamele mitbringen muss. Und das ist halt eigentlich ein No-Go. Und dann haben wir uns also irgendwann mal ausgedacht, hey, das geht doch viel besser, wenn wir die Kuh oder hier in diesem Fall das Bison irgendwie auf ein Stück Gold prägen und einfach sagen, hey, damit interagieren wir jetzt. Ja, das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt irgendwo ziemlich weit weg hocke, oder dann kann ich vielleicht da oben schön im Meer planschen, aber dann halte ich mir halt nicht meine 16 Kamele hier irgendwie, um irgendwie mein Brötchen zu bezahlen, sondern habe ich echt ein Problem. Tja, ob das jetzt so dann die, also das war dann so ungefähr die Lösung, die man sich da irgendwann mal ausgedacht hatte, nämlich zu sagen, okay, ich schaffe das auch mit diesen Schaltern ab und beziehungsweise biete halt zusätzlich die Möglichkeit, das über High-Performance-Software abzubilden und verschicke quasi hier solche TAN-Listen, die wir bestimmt alle noch sehr gut kennen. Das heißt, irgendwann sind wir halt da reingestolpert, unsere Bankgeschäfte über dieses ominöse Internet zu machen, was, glaube ich, niemals irgendwo eingerichtet worden ist, um irgendwelche hohen Sicherheitsanforderungen zu genügen, sondern einfach halt Informationen zu verteilen. Hier muss ich klicken. So. Jetzt wollte ich mir kurz nochmal Transaktionsnummern angucken. Prinzipiell, denke ich, haben wir das irgendwie so alles schon mal gesehen. Aber vielleicht nochmal so kurz in Erinnerung gerufen. Diese Transaktionsnummern haben ja so manche einen gewissen Sinn. Zum einen sollen sie mich auch erstmal direkt, bevor ich halt eine Überweisung mache, irgendwie legitimieren. Aber was so eine Transaktionsnummer eigentlich auch machen soll, was auch irgendwie im Namen drin steckt, was man uns eigentlich auch immer so irgendwie erzählt, die soll irgendwie an die Transaktion gebunden sein. Das heißt, die Transaktionsnummer ist an die Transaktion gebunden, aber eigentlich will ich damit auch irgendwo sicherstellen, dass diese Transaktionsnummer zu der Transaktion gehört und die Informationen, also wie viel ich von A nach B überweisen möchte, wie viel Geld ich da rumschieben möchte, auch irgendwie unveränderlich sind, hoffentlich. Jetzt war ich neulich auf der CeBIT. Und dann hatte ich mich da mit so einem Gerätehersteller unterhalten und das war eigentlich ganz interessant, weil der hat natürlich nochmal darauf verwiesen, naja, irgendwie, es war ja eigentlich nie eine Anforderung, so Information Leakage zu verhindern. Also im Prinzip sollen Transaktionsnummern sollen eigentlich auch über einen unsicheren Kanal funktionieren. Also es geht nicht irgendwie darum, jetzt zu vermeiden, dass ich, also der Sinn der Transaktionsnummer ist nicht zu vermeiden, zu sagen, ich möchte nicht, dass irgendjemand mitkriegt, wie viel ich überweise, sondern ich möchte halt eigentlich nur sicherstellen, dass ich es bin, der es überweist und der genau das überweist. Ja, eine Ausprägung sind die altbekannten ITANs, haben wir ja vorhin gesehen. Das sind indizierte TANs, die haben halt irgendwie diese Nummern davor. Ich kriege halt eine Papierliste. Manchmal gibt es auch noch so Tanz irgendwie mit so einer sogenannten BEN, so einer Bestätigungsnummer. Und dann wurde mir auch mal erzählt, naja, eigentlich ist die die Transaktionsdaten auch an die Transaktionsnummer gebunden. Weil, ich konnte es leider nicht nachprüfen, aber es wurde also gesagt, die Transaktionsdaten werden gehasht. Ich muss es, glaube ich, ziemlich lange hashen, weil ich dann im Prinzip aufgrund des Hashes mir genau den richtigen Index auf meiner 100er Papierausdruck Transaktionsnummerliste raussuche. Wobei, selbst wenn dem so ist, kann man sich ja leicht vorstellen, dass es eine kryptografisch extrem schwache Bindung ist, weil ich eigentlich nur 100 Möglichkeiten habe und eigentlich habe ich nur mit der Zeit immer weniger. Also schön ist das nicht. Wer hat denn noch alle eine ITAN-Liste? Gut, schön. Ist okay, ist okay. Es gibt auch schlimmere Sachen. Ja, dann kam irgendwann dieser Hype mit der M-TAN. Das ist ja, wie wahrscheinlich bekannt ist, irgendwie diese TAN, die einem irgendwie aufs Mobiltelefon gesendet wird. Das ist prinzipiell auch gar nicht mal so verkehrt, weil ich halt einen zweiten Kanal habe. Das ist schon gut, also so in Sicherheitsaspekten ist das immer sehr wünschenswert, dass ich irgendwie Informationen über zwei Kanäle transportiere. Und was natürlich auch schön ist, ist, dass ich neben der eigentlichen TAN auch noch ein bisschen Text, noch mehr Text transportieren kann. Also ich kann quasi in der SMS nochmal schreiben, hey, lieber Kunde, willst du wirklich hier deine 100,50 Euro an die und die Kontonummer überweisen? Dann nimm hier diese Transaktionsnummer. Soll ich dann nochmal irgendwie auf Probleme der SMS eingehen? Wahrscheinlich jetzt nicht näher so. Was kryptografisch eigentlich so am interessantesten ist, es ist dieses Chip-TAN-Verfahren. Da gibt es verschiedene Ausprägungen. So das Üblichste ist eigentlich so diese Variante mit diesem Laser, wo ich meine EC-Karte reinstecke. Wer hat das schon noch nicht gesehen, andersrum? Also im Prinzip habe ich so einen Laser. Ich stecke da meine EC-Karte rein und dann habe ich auf dem Bildschirm halt so flackernde Balken. Und dann muss ich halt den Laser davor halten und dann kriege ich halt die Informationen auf den Laser übertragen. Also in diesem Flickercode ist im Prinzip die Information enthalten, was ich für eine Transaktion machen möchte. Das liest der Laser, zeigt mir das auf dem Display nochmal an und dann kann ich es halt bestätigen und dann kriege ich auf dem Display von dem Laser die Transaktionsnummer angezeigt. Was prinzipiell eine sehr schöne Idee ist, weil ich halt ein externes Hardwaregerät habe, was nicht irgendwie mit dem Internet verbunden ist, wo vermeintlich halt keine Viren und Trojaner irgendwie draufkommen können. Meine EC-Karte im Prinzip mit Smartcard-Chip ist im Spiel. Also eigentlich klingt es prinzipiell ganz nett. Was ich halt dann in letzter Zeit irgendwie immer leidlicher erfahren habe, ich sitze zwar abends nicht regelmäßig irgendwie im Restaurant, aber wenn ich halt, wann mache ich meine Überweisung? Abends natürlich. Und dann ist es schon ein bisschen dunkler, dann hat man hier noch die Schreibtischlampe an und dann hat man irgendwie so Streulicht von der Seite. Und dann merkt man also, dass diese Übertragung, diese optische Übertragung bei diesem Gerät eigentlich immer schlechter wird und man dann irgendwie stundenlang davor sitzt und einen lahmen Arm bekommt. Außerdem ist es so, dass diese Darstellung im Online-Portal der Bank eigentlich immer irgendwie über Flash passiert und es halt einfach Leute gibt, die irgendwie Flash nicht so mögen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, im Prinzip könnte ich es mit Animated GIF machen. Also ich hatte dann extra auch nochmal bei meiner Bank nachgeguckt und war erstmal zuerst ganz quasi erfreut, weil bin ich rübergefahren, diese Buttons größer und kleiner, JavaScript, prima. Dann bin ich ein bisschen weiter runtergefahren und habe gesehen, oh, GIF, ja, das ist ein GIF-Bild. Und als ich dann nochmal genauer hingeguckt habe, habe ich festgestellt, der Rahmen war ein GIF-Bild und die Balken innen drin waren doch wieder Flash. Also, man kann es. Richtig. Es gibt Implementierungen, die es wirklich rein mit JavaScript machen. Ah, cool. Ja. Also, kann man dann halt immer gucken, wenn man sich halt überlegt, ja, will ich Flash haben oder nicht, dann kann man dementsprechend auch sich für seine Bank entscheiden. Ja, die Bank. Die Bank, die hat Bankträume. Und ja, leider nicht solche entspannten, genügsamen, sondern hat eher so diese Träume, okay, schmales Geld, ich will eigentlich nichts ausgeben und eigentlich will ich auch keinen Support leisten. Also das sind eigentlich so die zentralen Anforderungen irgendwie, die glaube ich so im Kreditwesen irgendwie vorherrschen. Ja, Tanz. Wenn man sich das dann mal so anschaut, hier wie so Transaktionsnummern aussehen, erinnern die irgendwie an das, was ich weiß nicht, wie das hier im Auditorium ist, aber mir war das schon aus einem anderen Bereich bekannt, nämlich so OTPs, also One-Time-Passwords, Einmal-Passwörter. Der Unterschied ist der, dass die Geräte, die es halt bisher gibt für Einmal-Passwörter, eigentlich zur Authentisierung herangezogen werden und im Prinzip nur auf Knopfdruck reagieren und nicht auf irgendwelche Umwelteingaben. Also ich habe bei den Standard-OTP-Geräten, die es da heutzutage halt gibt, nicht die Möglichkeit, irgendwo zu sagen, hey, ich will da eine Information mit reinbringen, dass ich irgendwo sage, hier, ich 100,50 € an Kontonummer 123. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, erinnert es stark an OTP. Ja, und wie der Zufall so will, waren wir eine Weile schon unterwegs mit unserem Produkt LinOTP. Wem ist das denn schon mal alles über den Weg gelaufen? Na wunderbar. Ja, dann muss ich da noch ein bisschen ausholen. LinOTP ist im Endeffekt ein Authentisierungs-Backend für Einmalpasswörter. Deswegen war mir quasi Transaktionsnummern und Einmalpasswörter gleich so verwandt vorbekommen. Das LinOTP ist im Prinzip dieser Authentisierungsserver, der irgendwo in meinem Netzwerk sitzt, der über solche User-ID-Resolver, wie wir das nennen, auf verschiedene Benutzerquellen zugreifen kann und wo ich dann von verschiedensten Stellen, hier von irgendwelchen Linux-Systemen oder von auch, existiert durchaus auch noch, Windows-Terminal-Servern mit zusätzlicher Software irgendwo übers Radius-Protokoll sich authentisiert oder wo ich zum Beispiel sage, ich habe hier irgendwie Switche rumstehen und die kann ich irgendwie konfigurieren, dass sie sich gegen Radius authentisieren. Dann kann ich damit einrichten, dass ich also mit den OTP-Token, die im LinOTP verwaltet werden, mich an all diesen Geräten anmelden kann. Oder aber ich konfiguriere meine Firewall so, dass ich sage, okay, auch meine Firewall spricht zum Beispiel das Radius-Protokoll und dann kann ich meine Firewall umkonfigurieren, dass er Radius gegen das LinOTP fragt. Und dann kann halt der Benutzer, dem ich so einen im LinOTP so einen Token zugewiesen habe, sich mit seinem Token authentisieren. Was ich natürlich auch noch machen kann, wenn ich irgendwie ein Anbieter von Dienstleistungen bin und irgendein Webportal habe, kann ich natürlich genauso gut sagen, hey, ich gebe meinen Kunden irgendwie so ein Authentisierungsdevice, jetzt mal allgemein gesprochen, und dann kann sich mein Kunde in meinen Online-Shop, in meinen Knowledge-Base, was auch immer ich halt da anbiete, einloggen. Im Detail sieht es so ein bisschen erschlagend aus. Wir, so die LSE, wir waren schon vorher einige Jahre unterwegs, beratend im Bereich starke Authentisierung mit Smartcards, aber auch mit Einmal-Passwort-Token und haben halt da viele Hersteller gesehen, viele Token-Hersteller, die im Endeffekt Geräte hergestellt haben, also solche Schlüsselanhänger, Authentisierungsgeräte und dafür dann irgendwie ein Management geschrieben haben. Und für uns, die wir halt irgendwie vor 6 Jahren die Leute halt beraten haben, war halt dann immer das Problem, naja, der Kunde hat jetzt Token von einem Hersteller gekauft und kriegt die Software vom Hersteller dazu. Irgendwann geht entweder der Hersteller pleite, der Hersteller wird aufgekauft oder der Kunde findet irgendwann die Token doof. Das heißt, oder noch eine Variante, dem Kunden geht es sehr gut und der sagt irgendwie, hier, ich expandiere und ich kaufe dieses Unternehmen dazu. Und stellt plötzlich fest, auch dieses Unternehmen hat aber ganz andere Token. Und jetzt habe ich irgendwie die Herausforderung, ja, ich habe Token von Hersteller A, du hast Token von Hersteller B mit dem anderen System, was jetzt? Und deswegen haben wir halt gesagt, nee, wir wollen gar keine Token herstellen, sondern wir wollen genau dieses Problem lösen. Und zwar, indem wir hier ein modulares System bauen, wo beispielsweise an dieser Stelle wir einfach durch pluggbare Module sagen können, okay, und wenn du morgen irgendwie andere Token hast oder wenn du auch verschiedene Token-Typen gleichzeitig verwenden willst, ist das kein Problem, weil ich hier in dem LinOTP verschiedene Token-Typen definieren kann. Das Ganze ist, wie man sieht, hier irgendwo in man sieht es hier nicht, aber man kann es erahnen, das ist in Python geschrieben. Und das heißt, wenn ich hier irgendwo einen Token-Typen habe, dann ist das eine Frage einer Python-Klasse. Dann muss ich halt eine neue Python-Klasse schreiben und kann dadurch dem LinOTP eine neue Art und Weise beibringen, wie es OTP-Werte berechnen kann, beziehungsweise wie es OTP-Werte verarbeiten kann. Hier oben genauso sehen wir, das war das, was ich vorhin kurz angerissen hatte, diese User-ID-Resolver, wo ich auf verschiedenste Datenbankenquellen zugreifen kann. Das heißt, in einer Installation kann ich sagen, ich habe verschiedene Quellen, ich habe vielleicht irgendwo tatsächlich ein Active Directory, ich habe einen LDAP oder ich habe auch verschiedene Stellen im LDAP, wo ich Benutzer finden möchte, weil ich nicht irgendwie alle 1000 User finden möchte, sondern ich möchte nur diese 100, diese und diese 50 suchen. Dann kann ich an ganz vielen verschiedenen Stellen in irgendwelche Benutzerquellen reingreifen und kann die aggregieren und dann sagen, okay, das sind jetzt meine Benutzer. Kann also hier wild mischen, verschiedene SQL-Quellen und verschiedene LDAP-Quellen und auch Flat-File-Quellen. Auf der Management-Seite und auf der Authentisierungsseite ist es so, dass wir jeweils hier eine Web-API haben, über die ich jegliche Funktion abbilden kann. Das liegt halt einfach daran, weil wir das Pylons-Framework verwenden und da im Prinzip jede Funktion, die es irgendwie gibt, als Controller schreiben. Das ist im Prinzip dann eine URL, die ich halt aufrufen kann, um irgendwo diese Funktion auszuführen. So. So, als wir also diese festgestellt hatten, dass TAN und OTP eigentlich doch recht ähnlich ist, haben wir uns so ein bisschen umgeguckt und haben halt festgestellt, huch, was wir ja bereits gemacht hatten, waren ja hier, wir haben bereits HOTP und TOTP-Token. Das sind Standard-Token, die in RFCs definiert sind, beziehungsweise wo der Algorithmus, ein ereignisgesteuerter und zeitgesteuerter Algorithmus in RFCs definiert ist. Und von der Initiative for Open Authentication wurde also wurde sowohl der HOTP als auch der TOTP-Algorithmus definiert, aber auch ein OCRA-Algorithmus im RFC 6287. OCRA-Algorithmus ist ein Challenge-Response-Algorithmus, wo man dann so gleich so ahnte, okay, Challenge-Response, das könnte quasi für Transaktionen irgendwie sehr gut sein. Das heißt, und diese anderen Token kennt man vielleicht hier, das sind irgendwie so ein SafeNet-Token, das ist ein HOTP-Token, der Google Authenticator ist auch entweder event- oder zeitbasiert. Und das hier unten ist so ein Online-Händler, der vielleicht bekannt ist, irgendwie Goose, da kann ich auch für 8,90 Euro irgendwie mir hier so einen in China produzierten Token besorgen. Das heißt, da kriege ich preiswert irgendwie einen Hardware-Token, der nach entweder TOTP oder HOTP arbeitet. Wer weiß denn eigentlich gar nicht alles so, weiß irgendjemand so genau, wie HOTP funktioniert? Wunderbar. Ich habe da nämlich schon mal was vorbereitet. Ja. Der Witz ist, der OCRA-Algorithmus basiert nämlich im Prinzip ganz simpel auf HOTP. Das heißt, wenn man diesen HOTP-Algorithmus verstanden hat, dann ist es eigentlich auch sofort klar, wie der OKRA-Algorithmus versteht. Was der HOTP-Algorithmus macht, ist, er macht im Prinzip einen HMAC SHA-1 von einem Key K. K ist ein Key und C ist ein Counter bzw. eine Message. Also im Prinzip mache ich einen Message Authentication Code von etwas, was ich einfach konkateniere. Im Falle vom HOTP ist diese Message, die ich sonst, was ich halt mit meinem Message Authentication Code mache, um halt zu verifizieren, ob eine Nachricht verändert worden ist oder nicht, ist diese Nachricht, die ich halt da reingebe, ist halt ein Zählerstand. Bei diesen Token ist es so, wenn ich halt auf den Knopf drücke, rein technisch, zähle ich halt den Zähler hoch in einem Token und dann wendet er halt genau diese Rechenvorschrift an. Das Ganze sieht so aus, dieser HMAC, nochmal kurz vereinfacht aufgeschlüsselt, sieht im Prinzip also so aus, dass ich den Schlüssel mit meiner Nachricht einfach zusammenklebe. Ich muss da halt noch irgendwie so ein bisschen Padding machen, das habe ich jetzt mal weggelassen. Aber vom Prinzip her klebe ich den Schlüssel mit der Nachricht zusammen, hashe das, klebe den Schlüssel nochmal mit dem Hash zusammen und hashe das nochmal und schneide mir das auf die gewünschte Länge, die ich haben möchte, zurecht. Das ist also, wie wir gerade gesehen haben, so diese prinzipielle Berechnungsvorschrift, sage ich mal. Und was ich halt jetzt an dieser Berechnung modifizieren kann, ist zum einen, ich kann einen anderen Hash-Algorithmus verwenden. Ich kann einen anderen Key bzw. eine andere Key-Länge verwenden. Und ich kann natürlich das verändern, was ich als Message reingebe. Kurz zur Info. Der HOTP-Algorithmus, der also ereignisbasiert ist, der diesen Zähler hochzählt, der zählt den Zähler hoch und der TOTP-Algorithmus macht nichts anderes, als dass er halt keinen Zähler verwendet, sondern dass er halt Zeitscheiben verwendet, halt in 30 Sekunden oder 60 Sekunden Schritte irgendwo geschnitten von der Unix System Side seit 1970. So, diese Sachen kann ich also modifizieren. Wie gesagt, wenn ich diesen Counter modifiziere und ich die Zeit ersetze, dann kriege ich halt den TOTP-Algorithmus. Und wenn ich ein paar andere Sachen modifiziere, kriege ich den OKRA-Algorithmus. So. In diesem OKRA-Algorithmus wird diese Message, also dieser Counter, aus mehreren Komponenten zusammengesetzt und es wird auch ein variabler Hash-Algorithmus verwendet. Wie ich das halt variiere, wird in der sogenannten OKRA-Suite definiert. Das liest sich so, hier vorne ist halt einfach so eine Versionsspezifizierung, dann steht halt hier, dass ich den HOTP-Algorithmus verwenden soll, Stand heute kann nur der HOTP-Algorithmus verwendet werden, dann steht hier, dass ich zum Beispiel statt des SHA-1-Algorithmus den SHA-256-Algorithmus verwende. Und hier steht, dass ich das Ergebnis auf 8 Zeichen abschneide. Der letzte Teil spiegelt im Prinzip das wider, was ich als Message reingeben möchte. Also das, was quasi beim HOTP-Original der Counter war und beim TOTP die Zeit. Hier habe ich auch verschiedene Codierungen, die mir zum Beispiel sagen, Q ist immer das, was ich als Challenge reingebe. QN08 heißt also, dass ich eine n-numerische Challenge, die 8 Zeichen lang ist, reingebe, aber zusätzlich das C noch einen Counter verwende. Der Vorteil ist, wenn ich hier einen Counter verwende, ist natürlich, dass ich, wenn ich nur diese numerische Challenge verwenden würde, dass mir der Algorithmus natürlich jedes Mal, wenn ich die gleiche Challenge reintue, mir auch den gleichen Response ausspucken würde. Wenn wir schon mal so ein bisschen an unsere Banktransaktion denken, dann merken wir vielleicht schon, dass das irgendwie blöde ist, weil wenn ich zufälligerweise nochmal irgendwie 100 Euro an die gleiche Person überweise, dann würde ich ja den gleichen Response wiederbekommen. Deswegen ist es ganz gut, hier irgendwie noch so Dinge einzubauen. Wie schon gesagt, als Hash-Algorithmen kann ich irgendwie SHA-1, SHA-256 und SHA-512 verwenden. Die Truncation wird in der Regel irgendwie mit 4, 6, 8 oder 10 gemacht. Wobei, wenn ich jetzt hier so einen SHA-512-10 machen würde und irgendwie einen 10-stelligen OTP-Wert oder eine 10-stellige TAN rausbekommen würde, würde mir das, glaube ich, schon ziemlich Kopfschmerzen bereiten, weil so 10 Stellen irgendwie fehlerfrei abzutippen, das ist natürlich dann schon manchmal so ein bisschen schwierig. Ich will nur noch mal kurz diese Message, was im Prinzip in den HOTP-Algorithmus reingeschmissen wird, noch mal kurz ein bisschen aufdröseln. Man hat dann nämlich durchaus ein paar mehr Möglichkeiten. Wie gesagt, prinzipiell habe ich die Challenge als größten Bestandteil der Nachricht. Die kann numerisch sein, die kann hexadezimal sein oder die kann ASCII sein. Und dann stelle ich halt eine Nummer hinten dran und dann weiß ich halt, okay, habe ich numerisch 10, habe ich ASCII 64 oder habe ich irgendwie hexadezimal, ich weiß nicht wie viel. Wenn ich will, kann ich einen Counter verwenden. Wenn ich will, kann ich eine Zeit verwenden. Ich kann, wenn ich will, auch eine Session verwenden und ich kann, wenn ich will, auch ein Passwort verwenden. Das heißt, so als Beispiel hier nochmal, dass ich hier eigentlich ein Minus zu viel geschrieben habe, dass ich hier also ein SHA-1 verwende, auf 6 Stellen gekürzt, dass ich wieder eine 8-stellige numerische Challenge habe und dass ich zusätzlich zu dieser Challenge in diesem Fall beispielsweise so eine 30-Sekunden-Zeitscheibe mit eingebe, damit ich weiß, dass die gleiche Challenge mir morgen einen anderen Response produziert. Diese ganzen Input-Daten konkateniere ich einfach so. Ich schreibe vorher noch dran, wie die OCR-Suite heißt. Dann mache ich hier so ein 0,0 als Trenner und füge das den Rest stringmäßig, wenn es vorhanden ist, einfach zusammen. Und dann kann ich halt diesen ganzen Sumpf hier, sage ich mal plump, in meine HOTP-Berechnungsvorschrift einkippen, wo ich vorher im Prinzip nur den Counter reingeworfen habe, schmeiße ich jetzt diesen ganzen langen String rein. Also auf gut Deutsch gesagt, an der eigentlichen Mathematik, an der eigentlichen Berechnung ändert sich nichts, ob ich nur einen Challenge-Response mache oder ob ich hier so einen eventbasierten Token habe. Es ist einfach die Fragestellung, wie viel Input-Daten schmeiße ich hinten in die Berechnung rein. Ja, hier nochmal beispielsweise so 8-stellige numerische Challenge, irgendwie 16-stellige Hex, 64 ASCII. Und man sieht dann oder kann schon erahnen, dass wahrscheinlich sich diese 64-stelligen ASCII anbieten würden, aber das gleich mehr. In diesem RFC ist im Prinzip auch schon so ein bisschen so anwendungsfallspezifisch ein bisschen nach vorne gedacht und da wird halt tatsächlich in dem RFC auch schon so ein bisschen vom Message-Signing mit dem OCR-Algorithmus erzählt. Im Endeffekt verwende ich ja auch einen HMAC, also einen MAC-Code, also einen Message Authentication Code, sodass ich im Prinzip damit auch eine Nachricht in Anführungsstrichen signieren könnte. Das Ganze kann dann zum Beispiel so aussehen, dass ein Server, hier in dem Fall das LinOTP beispielsweise, eine Challenge sendet, also im Prinzip die Nachricht sendet und der Client dann aus dem Key und der Nachricht den Response berechnet und einfach an LinOTP zurücksendet. Da ja hier ein symmetrischer Key verwendet wird, kann das LinOTP also auf der Serverseite genau kontrollieren, beziehungsweise die gleiche Berechnung durchführen aus der Nachricht, die es gesendet hat und dem Key, den es halt auch kennt, und kann halt dann erzählen, ob die Nachricht stimmt oder nicht. Wie mache ich jetzt dieses Challenge-Response oder was habe ich da für Möglichkeiten, das auf Client-Seite oder als User zu machen? Es gibt in der Tat verschiedene Token. Die sehen in Realität dann so aus, zum Beispiel. Die haben dann hier unten so ein kleines Keypad irgendwie. Und da kann ich halt dann eine Challenge eingeben. Das heißt, wenn ich mir ein Szenario vorstelle, wo der Server sagt, hey, bitte berechne mir jetzt den Response zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, könnte ich das eintippen und könnte dadurch den Response berechnen. Das Problem ist natürlich, ja, ich kann hier dann Messages QN08, also numerische achtstellige Challenges machen, die vielleicht für den Fall von Banktransaktionen jetzt nicht so berauschend sind, weil ich einfach mehr Informationen transportieren möchte, weil ich mit 8 Stellen einfach nicht auskomme. So. Jetzt will ich nochmal kurz darauf eingehen, wie wir das Okra dann ins LinOTP eingebaut haben. Wie ich ja schon gesagt hatte, wir hatten diese Abstraktion von den Tokentypen. Und es hieß für uns, wir müssen erstmal einen neuen Tokentyp implementieren. Hier waren diese Tokentypen. Und hier unten haben wir also prinzipiell erstmal einen neuen Tokentyp implementiert. Wie schon angedeutet, im Endeffekt ist es eine Python-Klasse. Wir haben eine neue Okra-Token-Class geschrieben, die eigentlich 90% natürlich irgendwie erstmal erbt, aber wo ich halt so ein paar Funktionen habe, die ich dann explizit neu implementieren muss. Gerade zum Beispiel, diese Klasse hat eine Init-Funktion, wo es halt darum geht, dass ich diesen Token initialisieren muss. Da haben wir einige Logik reinbauen müssen. Dann gibt es eine Methode CheckOTP, die im Prinzip die Validierung macht. Und das ist klar, hier mussten wir natürlich auch einiges machen, weil natürlich wir schauen müssen, okay, ich habe zwar diese Token-Klasse, Okra, aber die Frage ist trotzdem, der kann ja eine verschiedene Okra-Suite bedienen. Der kann ja die Berechnungsvorschrift mit SHA-1 oder mit SHA-256 haben. Der kann ja eine Truncation von 6 oder von 8 haben und der kann ja eine Challenge verarbeiten, die so aussieht oder die anders aussieht. Das heißt, hier muss halt auch ziemlich viel gemacht werden und das sind im Prinzip noch so Datenbank-Funktionalitäten und hier da geht es im Prinzip darum, wenn ich zum Beispiel einen counterbasierten Token habe, hat ja noch keiner gefragt, irgendwie, dass man da im Zweifel mal in die Bredouille kommt, wenn ich nämlich irgendwie meinen Token habe und irgendwie hier stehe und irgendwie immer drauf drücke und natürlich den Counter intern weiter hochzähle. Dann habe ich hier 20 Mal drauf gedrückt und dann steht mein Counter in meinem Gerät auf 120 und in meinem Server steht er immer noch auf 100. Und dafür gibt es halt Mechanismen, dass der Server halt sagt, okay, ich stehe zwar auf 100 und das, was der mir jetzt antwortet, das passt nicht zu meinem Counterstand 100. Aber ich bin ja ein gutmütiger Server und deswegen gucke ich halt nochmal bei 101, bei 102, bei 103 und bei 104 nach. Aber vielleicht bei 111 höre ich auf zu gucken. Und dafür gibt es halt diese Resync-Funktionalität, dass ich halt dann sage, entweder kann ich halt das automatisch resynchronisieren oder ich muss es halt administrativ manuell anstoßen, dass ich einfach halt nochmal weiter in die Zukunft schaue, wo ist denn eigentlich dieser Counterstand, den mir der Benutzer da gerade präsentiert. Challenge-Response kann ich auf verschiedene Art und Weisen machen. Und das haben wir dann halt auch entsprechend beachten müssen. Die erste Variante ist einfach eigentlich recht einfach. Ich nehme jetzt hier gerade mal an, dass ich einen LinOTP-Server habe und dass ich irgendwie eine Applikation habe. In diesem Fall wird sich die Applikation eine Challenge ausdenken, wird die an den Client senden, beziehungsweise an mein Okra-Gerät, an mein Okra-Token. der wird die Challenge beantworten. Jetzt hat dieser Applikationsserver hat quasi die Challenge und hat die Antwort dazu. In diesem einfachen Fall kann also der Applikationsserver einfach hingehen und die Challenge zusammen mit der Antwort sofort ans LinOTP senden. Natürlich noch zu der Information, mit welchem User bzw. mit welchem Token das bearbeitet werden soll. In dem Moment hat der LinOTP-Server eigentlich alles beisammen. Der weiß nämlich, okay, welcher Token ist das? Darüber weiß ich, welcher Key das ist. Und dann kann ich mir im Prinzip die Response zu der Challenge ausrechnen. Und dann kann der LinOTP-Server halt dem Applikationsserver sagen, okay, der User hat es richtig gemacht oder der User hat den richtigen Token. Oder eventuell hat der User ja auch eine falsche Challenge signiert. Wenn also hier ein Man-in-the-Middle-Angriff war und die Challenge verändert worden ist, guckt sich der User natürlich die Challenge an und wenn er doof ist und es nicht merkt, signiert er die, schickt es zurück, aber der Applikationsserver würde im Prinzip die alte Challenge zurückschicken. Dann gibt es noch eine andere Variante, wie ich prinzipiell Challenge-Response betreiben kann. Die ist für uns ein bisschen aufwendiger, nämlich wenn sich das LinOTP die Challenge ausdenkt. Das LinOTP denkt sich die Challenge aus, gibt es an den Applikationsserver und reicht die einfach an den Benutzer durch. Der Benutzer berechnet die Antwort und der Applikationsserver reicht die Challenge auch einfach wieder zurück durch. Das Problem ist jetzt natürlich so protokolltechnisch, dass hier zwischen ziemlich viel Zeit liegen kann. Und weil der User da drüben auf der Seite sich natürlich ziemlich viel Zeit lässt. Das heißt, ich habe hier Informationen, die ich irgendwann mal selber erzeugt habe, nämlich die Challenge, und irgendwann später kriege ich halt mal die Antwort dazu. Das heißt, in dem Fall habe ich halt irgendwie eine offene Transaktion, wo ich mir halt merken muss, hey, ich habe dem Benutzer irgendwann mal hier diese Challenge geschickt und irgendwann demnächst, vielleicht in den nächsten 10 Minuten oder so, wird er mir auf diese Challenge antworten. Trotzdem auch hier wieder, ich weiß ja selber die Challenge, ich kriege den Response zurück und kann also im Prinzip ausrechnen, ob das okay ist oder nicht und kann entsprechend okay oder fail zurückliefern. Wie gesagt, wir haben da ja diese Web-API und wir haben zum Beispiel eine Zugriffsvariante Validate. Da haben wir eine Methode Check, die im Prinzip genau solche, so einen einmaligen Authentisierungsschritt macht. Das ist auch genau bei den normalen OTP-Token auch die Variante, wie das da überprüft wird. Und in der ersten Variante, wo ich also im Prinzip als LinOTP-Server beide Werte, die Challenge und den Response direkt bekomme, kann ich einfach diese Validate-Check-Methode weiterhin verwenden. In der zweiten Variante, wo ich mir im Prinzip meine Challenge merken muss, weil ich irgendwann mal die Challenge gesendet habe und der Benutzer noch irgendwie auf seinem Gerät rumtippt und nicht in die Pötte kommt, habe ich es natürlich ein bisschen aufwendiger, weil ich da im Prinzip zwei Schritte habe. Ich habe irgendwann erstmal die Challenge geschickt und das nächste Mal nach einer Weile kriege ich halt die Antwort dazu zurück. Deswegen mussten wir jetzt nochmal LinOTP-seitig betrachtet hier einen neuen Controller hinzufügen, im Prinzip sozusagen eine neue Funktionalität in der Web-API einbauen. Nämlich erstmal die Funktionalität, dass ich mir einen Request oder eine Challenge anfordern kann und später das Ergebnis zu der Challenge wieder zurücksenden kann. Das heißt, nochmal auf das vorherige Bild geguckt, im Prinzip hier in dem Moment würde der Applikationsserver einen OKRA-Request machen und eine Challenge von uns bekommen. Und in diesem Schritt würde er einen OKRA-Check-T machen, wo er den Response auf die Challenge zurückliefert. Damit wir das zuordnen können, liefern wir halt bei diesem Request halt noch eine Transaktions-ID mit aus, die wir dann bei dem Check-T halt wieder mit einsammeln, mit erwarten. Das geht auch ein bisschen einfacher. Also ich kann auch im Prinzip, wenn ich so einen Request angefordert habe, kann ich den auch anhand des Benutzernamens wieder überprüfen. Das geht auch. Das Problem ist aber, wenn ich mir Szenarien vorstelle, wo ich zum Beispiel sage, solche Challenges werden nicht sequenziell abgearbeitet, sondern die kommen vielleicht so ein bisschen durcheinander, weil zum Beispiel der User das eine macht, das nächste macht, das dritte macht und im Prinzip schon drei Challenges angefordert hat beim LinOTP, die aber alle noch nicht beantwortet sind, dann muss ich halt in der Lage sein, auch die Responses, die dann da kommen, wieder zuzuordnen. Ansonsten, wenn der User brav ist und im Prinzip die Challenges, sich irgendwie eine Challenge holt, 5 Minuten wartet, dann den Response zurückschickt, dann kann er das halt auch mit seinem Benutzernamen machen. Ja, gut. Was heißt das jetzt für die Banken? Wie schon gesagt, das OKA kann ich auch wunderbar fürs Signieren von Nachrichten hernehmen. Das heißt, dieser OKA-Algorithmus eignet sich eigentlich wunderbar, um Transaktionen einerseits zu berechtigen und wenn ich einfach als Nachricht die Transaktionsdaten nehme, eignet es sich hervorragend, die Unveränderbarkeit der Transaktionsdaten sicherzustellen. Das heißt, das ist eigentlich genau das, was ich irgendwie gefordert habe, nämlich, dass ich meine TAN, in Klammern den Response von dem Challenge-Response-Verfahren, dass die TAN halt zum einen an die Transaktion gebunden ist und auch sicherstellt, dass die Transaktionsdaten nicht verändert worden sind. Standardmäßig verwenden wir im LinOTP dann diese OKRA-Suite, das heißt, wir verwenden einen SHA-256 und eine Truncation von 6 und wir verwenden, wie ich schon angedeutet hatte, eine ASCII-Challenge von 64 Zeichen und fügen noch, um einfach Replay-Attacken zu verhindern, einen Counter mit ein. So. Das heißt, wir haben ja diesen OKRA-Controller implementiert. In diesem Flussdiagramm kann der Applikationsserver einfach hingehen und vom LinOTP-Server in diesem OKRA-Controller hier anfordern für den Benutzer 1, 2, 3 Transaktionsdaten, die irgendwie aussehen. Das heißt, der Applikationsserver macht einen Web-Request ans LinOTP, wo es den Benutzernamen übergibt und wo es die Transaktionsdaten übergibt. Das LinOTP erzählt dann ziemlich viel zurück. Hier unten, ganz wichtig, erzählt es erstmal, okay, ich habe das hier irgendwie alles, Value is true, ich habe das alles richtig verarbeitet und hier ist die Information, die du haben willst. Hier steht zum Beispiel die Challenge drin. Ja, was macht man da jetzt mit den Token? Wie gesagt, es gibt solche Karten, es gibt auch so Geräte, die sehen so ein bisschen aus wie so Taschenrechner. Das Problem ist natürlich, dass diese Geräte irgendwie immer preceded sind. Das heißt, das Verfahren verwendet ja einen gemeinsamen symmetrischen geheimen Schlüssel. Das heißt, wenn ich hier so eine Karte kriege, da ist zwar dann ein schöner Bankaufdruck drauf oder so, aber da ist halt auch irgendwie ein Key drauf, von dem halt keiner weiß, wann der mal irgendwie draufgekommen ist. Und wir erinnern uns ja irgendwie noch alle an irgendwie entsprechende Ergebnisse anderer oder Ereignisse von anderen großen Herstellern vor 1,5 Jahren oder so, wo man einfach merkt, dass dieses Schlüsselmaterial dann manchmal doch nicht so irgendwie, man nicht sicher sein kann, dass das so behandelt wird, wie es behandelt werden müsste. Und insofern weiß man halt nicht, ob man im Prinzip so vorinstallierte Token verwenden möchte. Das andere Problem ist natürlich bei diesen Karten oder bei diesen Taschenrechnern, ich muss das Zeug halt irgendwie eintippen. Die sind alle darauf ausgelegt, dass ich diese Challenge eintippe. So, und wir haben uns halt dummerweise, wie gesagt, für diese lange Challenge entschieden und sowas will halt keiner eintippen. Und wie gesagt, auf diesen Karten oder Taschenrechnern, wie ich sie jetzt mal nenne, kann ich eigentlich nur kurze Challenges verarbeiten. Und die kurzen Challenges, die stellen mir halt einfach keine gute Transaktionsbindung irgendwie sicher. Außerdem ist Eintippen prinzipiell doof. Das ist irgendwie eine schlechte Usability. Weil das sind halt genau irgendwie die Bankträume. Ja? Also weil die, da sind wir wieder bei den Bankträumen. Wir erinnern uns, das war irgendwie, es darf halt nicht viel kosten. Und die Karten kosten halt immer noch Geld. Ich will halt wenig Support machen. Wenn ich eine Karte habe, auf der ich mich vertippen kann, irgendwie zu leicht, weil ich halt einfach viel eintippen muss, ist das irgendwie schlecht. So, und so entstand die Idee, für so ein Verfahren eigentlich diese Challenge nicht einzutippen, sondern einen QR-Code für die Challenge zu verwenden. Gleichzeitig kann ich den QR-Code auch verwenden, um ein besseres Rollout zu machen. Ich kann so eine lange Challenge verwenden, wie ich will. Das heißt, ich habe eine lange Challenge, ich habe eine bessere Transaktionsbindung und weil ich halt nicht irgendwie irgendwo was großartig eintippen muss, habe ich im Endeffekt eine leichtere Bedienbarkeit. So, da wir leider halt, oder was heißt, da wir auch kein Hardwarehersteller sind, haben wir Stand heute dazu erstmal eine App geschrieben, die genau das macht, die nämlich im Prinzip diese Challenge einscannen kann und entsprechend darauf, wie ich halt jetzt gezeigt habe, reagieren kann. Das sieht dann so aus, irgendwann muss ich sie ausrollen, da habe ich so verschiedene Dialoge und wenn die App mir halt irgendwann meine TAN generiert aus der Challenge, kriege ich die halt angezeigt. So, das Schöne ist natürlich, wir erinnern uns außerdem, wenn ich jetzt diese Challenge per QR-Code übertrage, dass der QR-Code halt ein statisches Bild ist. Das heißt, dieses Problem mit dem Flash-Player löst sich löst sich in Luft auf und im Prinzip JavaScript ebenso. Ende des letzten Jahres hat also eine Bank dieses Verfahren quasi bei sich implementiert und das ist die 1822 Direkt, das ist die Online-Tochter von der Frankfurter Sparkasse. Und bei denen ist es nämlich wirklich so, das war auch eine Anforderung, weil deren Webseite halt bisher ohne JavaScript bedienbar ist, war halt auch da die Anforderung, okay, wenn wir hier ein neues Verfahren einführen, dann darf es halt kein JavaScript und kein Flash erfordern. Und das haben wir im Prinzip auf die Art und Weise umsetzen können, dass wir halt hier einen QR-Code verwenden, den ich statisch einfach anzeigen kann. Sodass ich hier in dem Fall halt einfach nur plain HTML machen kann. Nochmal zum Rollout. Da wir ja, wie gesagt, in diesem Szenario jetzt keine Hardware haben, bin ich auch beim Rollout ziemlich flexibel. Sodass wir da gesagt haben, okay, wir machen den Rollout so, dass der Key möglichst gut erzeugt wird an vielen verschiedenen Orten von vielen verschiedenen Komponenten und ich den Key halt niemals irgendwie über die Leitung transportiere. Deswegen setzt sich halt der Key aus drei Komponenten zusammen. Der wird gebildet sowohl im Backend als auch auf dem Smartphone, sodass ich halt sagen kann, wenn aus irgendeinem Grunde mein Smartphone irgendwann mal, wo ich feststelle, hier, das hat eigentlich total den Fehler in dem Random Number Generator, dann weiß ich halt, okay, ist doof, aber mein Key wurde halt nicht nur auf dem Smartphone erzeugt. Wenn der unwahrscheinlichere Fall eintritt, dass mein Backend irgendwie schlechte Zufallszahlen erzeugt, könnte ich auch sagen, doof, aber mein Key wurde eben nicht nur im Backend erzeugt. Außerdem kann ich beim Rollout noch eine Bindung ans Smartphone erzeugen, sodass ich halt sicher gehen kann, dass der Benutzer nicht irgendwie wild Kopien von seinem Authentisierungs-TAN-Generator macht, sondern dass er diesen halt nur einmal irgendwie besitzt. Das Rollout sieht dann insgesamt so aus. Ich erzeuge zuerst ein Shared Secret. Das kann ich auch, um einfach so ein bisschen mehr so die Sicherheit wieder hochzuhalten, per Brief verschicken, sodass ich halt einen zusätzlichen Transportweg habe. Hier ist das Shared Secret drin, das kann ich dann mit meiner App scannen und habe damit die erste Komponente von meinem Key. Mein Telefon zeigt mir dann im Prinzip einen Aktivierungscode an, den ich im Portal eingebe. Das ist dann die zweite Komponente von dem Key. Und schließlich kriege ich halt nochmal einen QR-Code angezeigt, wo nochmal eine dritte Komponente von dem Key drin ist und auch im Prinzip, deswegen ist er ein bisschen größer geraten, auch schon so die erste Challenge mit enthalten ist, weil ich dann im Prinzip alle drei Komponenten habe. Ich habe schon gleich eine Challenge und kann dann im Prinzip sozusagen so eine erste Transaktion machen. Das heißt, ich kann eine TAN als Confirmation Code eingeben, um dann gleich zu sehen, okay, ich habe meinen Rollout-Prozess komplett fertig erfolgreich durchgeführt. Ja, das wollte ich nicht verbergen. Ich habe ein paar Sachen rot gemacht, weil alles andere nicht ganz so interessant ist. Wenn ich dann irgendwann eine Transaktion mache, ist es so, wir haben halt hier, wie heißt das, irgendwie ein Protokoll-Identifier drin. Das heißt, ich kann halt gleich sagen, okay, den QR-Code, den du da scannst, das ist gar kein QR-Code, der für mich bestimmt ist, geh weg. Dann haben wir eine Sache gemacht, nämlich die Challenge und den Anzeigetext nochmal getrennt. Das Problem ist nämlich, dass ich irgendwie, wenn ich zum Beispiel meinem Kunden anzeigen möchte, hey, du überweist wieder die schon erwähnten 100,50 Euro, dass ich das nach dem OKRA-RFC nicht machen kann. Weil dieses Komma schon alleine nicht in der Challenge vorkommen kann. Weil im Prinzip diese ASCII-OKRA-Challenge eben halt nur Zeichen und Buchstaben erlaubt. Deswegen haben wir das getrennt und haben gesagt, okay, wir machen einen Anzeigetext und wir machen eine gesonderte Challenge. So, hier haben wir also einen Anzeigetext, der wird dann auf dem TAN-Generator auf dem Gerät angezeigt. Da kann der Kunde quasi überprüfen, ob jetzt genau das passiert, was er eigentlich machen möchte. Hier haben wir eine Challenge. Das ist das, was im Prinzip in die wirkliche mathematische Berechnung eingeht. Und damit wir die auch sicherstellen können, dass der Anzeigetext nicht irgendwie gegenüber der Challenge verändert worden ist, haben wir hier halt noch eine Signatur eingefügt. Das ist im Prinzip eine Signatur über dieses ganze Ding. Also im Prinzip den Key, den wir sowieso auf dem Smartphone haben, haben wir nochmal dafür verwendet, um diesen ganzen QR-Code zu signieren. Wir haben hier noch zwei andere Punkte, die sind auch noch sehr unterhaltsam, weil nämlich das hier dieses TR, das ist die Transaktions-ID, was ich ja vorhin sagte. Normalerweise würde sich der Applikationsserver irgendwie diese Transaktions-ID merken, aber wir haben hier auch noch ein U, das ist eine URL. Denn wenn ich will, kann ich mit dem U und mit der Transaktions-ID, also mit der URL und mit der Transaktions-ID, kann das Smartphone quasi selber hingehen und den Response direkt ans Backend senden, ohne dass ich den Response anzeigen muss und eintippen muss. Im Prinzip ist das nämlich dann auch genau das, was der Applikationsserver machen würde. Er würde hier irgendwie zu einer URL gehen, würde diese Transaktions-ID mitteilen und würde den Response mitteilen. Und dann kann das Backend-System also sagen, okay, für diese ausstehende Transaktion, die ich halt an der Transaktions-ID hier irgendwie mir gemerkt habe, dafür kriege ich jetzt quasi den Response. So. Ich bin schon irgendwie bei meinem Fazit angelangt und wir stellen so fest, dass, oder wir haben irgendwie festgestellt, dass irgendwie verschiedenste optische Tandverfahren eigentlich zurzeit so ziemlich der Hype sind. Also wenn man so in der Bankenwelt so ein bisschen rumguckt, will da jeder irgendwie Geld sparen, die Usability erhöhen. Und ja, das sind eigentlich so die beiden Kernaspekte. Also jeder will quasi auf den Zug aufspringen, beziehungsweise auf das Boot und die Gunst der Stunde irgendwie nutzen. Was wir für uns festgestellt haben, ist, dass sich mal wieder bewiesen hat, dass das LinOTP mit der modularen Struktur, die wir uns da irgendwann mal ausgedacht haben, super flexibel war und sich für diesen Anwendungsfall prima maßgeschneidert anpassen ließ. Wie gesagt, wir haben im Prinzip einfach nur einen neuen Token implementiert. Und okay, für dieses Zwei-Schritt-Verfahren mussten wir im Prinzip noch einen Controller hinzufügen. Aber das ganze Strukturelle außenrum war im Prinzip vorhanden und wir mussten nur irgendwo ein Detail noch ergänzen. Ja, was ich mir gerne irgendwie als Kritik gefallen lassen möchte, ist, dass wir Stand heute sehr bequem und einfach unterwegs sind, aber uns halt irgendwie quasi, man kann durchaus irgendwann mal noch einen Anschnallgurt dran schrauben und sich über Hardware-Authentisierungs-Devices Gedanken machen. Das ist in der Tat auch so, da sind wir auch irgendwo am evaluieren, wie man am sinnigsten genau dieses Verfahren, weil wir das durchaus für ein sehr sinnvolles Verfahren erachten, auf dem Hardware-Device abbilden kann. Wir denken, das ist halt ein sehr sinnvolles Verfahren, weil die Scan-Geschwindigkeit ist halt sehr hoch. Es werden halt eigentlich von vorne bis hinten offene Standards verwendet. QR-Code, OKRA-Algorithmus, LinOTP selber ist auch zu weiten Teilen offen, sodass sich das Verfahren eigentlich gerade auch im Bankenumfeld gegenüber anderen Verfahren abheben kann, weil man halt sagen kann, hey, du hast hier ein System, was auf offenen Standards beruht, was du prima auditieren kannst und dich einfach quasi von der Sicherheit innen drin überzeugen kannst. Ja, der Ausblick, wie gesagt, Hardware-Device mal bauen. Und außerdem wird sich da bestimmt so lange nichts dran ändern, dass wir mit LinOTP immer weiter offene Algorithmen und offene Standards verfolgen. Ja, und da bin ich eigentlich schon am Ende. Und wenn wir hier die große Freitreppe runtergehen, dann fallen wir da quasi ungefähr genau auf unseren Stand. Der sieht etwa so aus. Da sind wir auch noch eine Weile vertreten, aber ich war ja heute sehr fix und wir haben auch noch ansonsten Zeit für irgendwelche spannenden Fragen. Ja. Dankeschön.
Thema Smartphones.
Ja.
Funktioniert sicher für die 1822, aber es wird sicher nicht für die Hörsprachklasse funktionieren.
Für die, wieso?
Naja, weil die halt Kunden haben, die
ach, gut, nicht überwiegend Smartphone-Besitzer sind. Ja. Von daher denke ich, wird es da das ein oder andere Problem geben. Und ja, das Thema ja. Hardware hast du ja angesprochen. Aber ich denke mal, diese Hardware, die man dafür brauchen wird, wird deutlich teurer sein als die einfachen Flickr-Laser, die halt einfach vier Hell-Dunkel-Sensoren drin haben, weil man muss ja doch irgendwo eine Kamera implementiert haben. Und ja, wird die Bank wohl nicht bezahlen wollen, nehme ich an. Weil die einfachen Dinge, die kosten Zehner und mit diesem Preis kommst du also bei Weitem nicht hin, wenn du so einen OCR-Scanner bauen willst.
Ja. Ja, das ist die Herausforderung, deswegen gibt es das noch nicht. Okay. Im Prinzip, der erste Punkt ist, bin ich das dann? Was, keine Ahnung. Der erste Punkt ist natürlich, klar, das ist, was ich halt meistens sehe, ist, dass die Banken halt durchaus, die halt so ein bisschen schlau sind, sich noch mindestens zwei TAN-Verfahren halt offen halten. Ja? Weil das natürlich genau das Problem ist, dass ich nicht davon ausgehe, dass irgendwie jeder ein Smartphone haben kann. Aber das ist halt auch dann der Punkt, wieso halt dann eine Bank auch sagen würde, ja, das Verfahren ist ja interessant und, ach, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, Es ist auch halt deswegen interessant, weil, gut, ich habe zwar das Portemonnaie gezeigt, aber wie ist das, die eine Überweisung mit einer ITAN kostet mich 1 Cent, weil ich halt irgendwie das Ding als Brief verschicken muss und da halt 100 ITANs drauf sind. Eine Überweisung mit M-TAN kostet mich 9 Cent, weil ich irgendwie eine SMS verschicken will. Die Welt wäre am schönsten, wenn mich die Überweisung gar nichts kosten würde. Ja? Ist ja klar. Und insofern ist das irgendwie halt interessant zu sagen, okay, ich habe irgendwas, was die, was der Kunde sowieso hat und der kann sich das selber ausrollen und okay, ich muss zu Anfang einmal einen Brief verschicken, so ein bisschen Kompromiss an Sicherheit muss ich ja machen und dann ist das okay. Aber das ist natürlich genau der Punkt, wieso halt dann auch andere Banken sagen irgendwie, naja, das Verfahren vom Prinzip her ist interessant und ich hoffe natürlich, dass das Gros der Benutzer auch irgendwie auf diese Smartphone-Variante geht, weil so für mich einfach am kostengünstigsten ist. Aber klar, ich muss natürlich dann auch irgendwo, ja, was machen die anderen? Ja, da? Ja, also insofern will ich halt schon eine Hardware-Device haben, das stimmt.
Ist ja genauso wieder in dem Thema drin, ne? 1822 matcht das 100%, sag ich mal, da habe ich eine gute Abdeckung von Smartphone, die Dorfsparkasse hat das in dem Fall nicht, muss also Hardware-Tokens rausrollen und wenn ich da mal, ich weiß nicht, 30 oder 50 Euro für so ein Gerät nutze und sage, die Bank muss das aber bezuschussen, damit der Kunde das überhaupt akzeptieren wird, das Ding, also wenn ich die mit 20, 30 Euro bezuschusse, dann ist die einzelne Transaktion auch sauteuer.
Das stimmt. Im Endeffekt, also es sind zum Glück nicht 30 oder 50 Euro, so mal.
Sondern?
Das kann ich so ganz genau auch nicht sagen. Aber es ist natürlich klar, irgendwie so ein Flickr-Code-Leser habe ich halt wesentlich preiswerter produziert. Und insofern ist es halt ein politisches Rechenexempel, wie ich das irgendwie querfinanziere oder so. Ja. Aber das ist halt auch der erste Schmerz, der auch mir quasi gleich irgendwie so gefühlsmäßig aufgefallen ist, irgendwie, naja, das kann eigentlich nicht funktionieren. Und insofern ist es halt einfach die politische Frage, wie man es halt funktionierend macht. So.
Danke.
Sonst noch irgendwelche Fragen, Verwirrungen, Ungereimtheiten? Nein, gut. Ja, das ist jetzt vielleicht auch nicht der Anwendungsfall quasi für uns Normalsterbliche hier gewesen, aber ich denke, es war halt einfach, soll auch irgendwie als Beispiel gedient haben, einfach wie das LinOTP, auch wenn ich es normal vielleicht bei mir im Unternehmen einsetzen würde, durch seine Flexibilität einfach punkten kann und irgendwo sich meinen Anforderungen, die ich habe, leicht anpassen kann, ohne dass ich mich quasi oder meine Prozesse irgendwie verändern muss. Denn das ist irgendwie das Spannende an der Sache und das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür, wie ich mit dem System halt verschiedenste Anforderungen abdecken kann. Nochmal besten Dank. Oder? Ich hatte es angedeutet im Prinzip, einige Teile sind quelloffen und stehen unter der AGPL V3. Wir haben einige Module und Sachen irgendwie drumherum, die wir im Prinzip in der Enterprise-Version lizenzieren. Dazu gehören manche Teile von den Resolvern, dazu gehören eigentlich keine Token, sondern eher Token-Workflows. Also es gibt zum Beispiel diesen eToken-NG von SafeNet, wo ich auch den ich im Prinzip initialisieren kann. Das Problem ist, da brauche ich im Prinzip Client-Software dafür und der ist im Prinzip dann nur in der Enterprise-Version enthalten. Dann gibt es die Anbindung an LDAP, AD oder SQL-Datenbanken, die es in der Enterprise-Version enthalten. Dann gibt es halt so Spezialeffekte wie Audit-Logs, also Audit-Trails, die wir schreiben, wo wir halt genau festhalten, welcher Administrator welchen Token disabled und welcher User sich erfolglos mit welchem Token anmelden will und so. Das ist eigentlich auch nur in der Enterprise-Version enthalten. Aber die Schnittstellen sind ja im Prinzip, sind alle im Kern, der halt unter der AGPL V3 steht. Die Idee ist ja auch nicht, dass jetzt beispielsweise dieses Kleinen Augenblick, sorry. Die Idee ist ja jetzt auch nicht, dass beispielsweise dieses SQL-Audit der Weisheit letzter Schluss ist. Diese grauen Kästchen drumherum bedeuten halt immer, dass ich hier im Prinzip eine definierte Schnittstelle habe. Und diese definierte Schnittstelle irgendwie bedienen kann. Und das heißt, ich kann halt, entweder gehen wir hin, bedienen hier so eine definierte Schnittstelle und implementieren einen neuen Token, weil wir das gut finden. Ich kann aber genauso gut auch selber als Kunde oder als wer auch immer hingehen und sagen, hey, da ist die Schnittstelle, das ist auch irgendwie dokumentiert und dann implementiere ich mir halt selber was Schönes. Oder wenn ein Kunde sagen würde, okay, wir haben zwar hier irgendwie ein SQL-Audit geschrieben, wo auch irgendwie die Log-Einträge irgendwie signiert werden und all so ein Zeug, aber das reicht mir an der Stelle noch nicht, dann kann man natürlich auch sagen, okay, dann unterhalten wir uns darüber, wie das Logging aussehen soll und dann wird es halt irgendwie anders implementiert. Und das ist halt irgendwo die Idee dabei, es so flexibel zu halten, dass ich halt, wenn ich dann hier was anders implementieren muss, nicht das ganze System irgendwie da anfassen brauche. Und aber was halt, glaube ich, ganz interessant ist, ist ja auch irgendwie dieser YubiKey hier, der geht ja irgendwie so in Community-Kreisen auch immer mal so durch aller Mund. Das ist im Prinzip auch ein OTP-Token, wo ich halt auf den Knopf drücke, den ich aber einstecke. Der hat halt kein Display, sondern funktioniert als Tastatur und den kann ich halt einstecken und dann tippt die Tastatur mir quasi das Einmalpasswort dahin. Und das Interessante daran ist, dass ich den halt auch initialisieren kann. Und die Treiber dafür, die sind halt irgendwie, die kriege ich halt in meinem Linux irgendwie mitgeliefert. Das heißt, sowas kann ich zum Beispiel auch mit der Community Edition initialisieren. Das heißt, da kann ich zum Beispiel auch hingehen und sagen, nee, ich verwende in dem Moment nur AKPL-Software und sage halt, okay, ich initialisiere mir hier so einen Token und kann damit auch irgendwelche Dinge machen. Naja, es ist die Frage, was ich damit erreichen will. Also wenn ich eine normale Authentisierung mache, ist halt die Frage, ob ich unbedingt ob mir das Challenge Response irgendwie einen Mehrwert bringt.
Ja, Mehrwert hat sicher auf jeden Fall.
Ja, darüber kann man sich. Ich würde sagen, unbestreitbar auf jeden Fall erstmal einen Mehrwert an Komplexität. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass es unbedingt, es sei denn, ich vertraue halt nicht darauf, dass der normale HOTP-Algorithmus stark genug ist, irgendwie um den Counter so zu verarbeiten mit meinem Key, dass es halt irgendwie nicht nachrechenbar ist oder was auch immer. Und ich deswegen glaube, hey, ich muss so eine fette Challenge haben, damit da irgendwie noch mehr, ich weiß nicht, Entropie drin ist und hast du nicht gesehen. Aber es gibt auch irgendwelche Stellungnahmen und Papers dazu, meinetwegen, dass es ist ja auch so eine Sache, Chavon. Chavon ist ja auch schon so ein bisschen vermeintlich angegraut. Aber man kann also auch irgendwie feststellen, dass das in dem Fall verhältnismäßig unproblematisch ist, weil ich einfach sehr kurze Nachrichten habe irgendwie, weil ich da irgendwie zweimal den Key und zweimal einen Chavon irgendwie mache und dann zum Schluss quasi das Ergebnis noch abschneide und im Prinzip so wenig Informationen irgendwie übrig bleiben, dass es für mich auch mit dem Chavon nicht realistisch durchführbar ist, irgendwie von 2, 3 OTP-Werten auf den 4. OTP-Wert zu schließen. Ja. Okay. Keine weiteren Fragen? Okay, Dankeschön.